Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Entschuldigung, seid wieder mal beim richtigen Radiosender, Radio X. Richtiger Tag, vierte Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Und wie immer ergibt sich daraus die richtige Radiosendung. Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Waldzustandsbericht 2019 zum Stadtwald Frankfurt. Daten, Fakten, Maßnahmen und manches mehr heute. Darüber wollen wir sprechen. Regenwald und Waldbrände gingen ja durch die Medien in den letzten Wochen, Monaten ausführlich genug. Was dabei gerne übergangen wird, ist eben, dass auch unsere Wälder, die wir hier in Mitteleuropa, Deutschland, Hessen, Frankfurt haben, und das sollte man auch nicht vergessen. Deutschland wird ja eine besondere Beziehung zum Wald nachgesagt, wobei ich der Überzeugung bin, dass das für andere Länder auch gilt. Aber lassen wir es jetzt mal das beiseite. Jenseits der Mystik und Romantik hat das komplexe Ökosystem Wald jedoch auch wichtige und bedeutsame, in Anführungszeichen, Funktionen. Das ist ein rein technischer Begriff dann für ein Lebewesen wie ein Wald. Er dient als CO2-Speicher im Boden. Die Bäume speichern das CO2. Es ist ein Wasserspeicher, Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten und nicht zuletzt auch ein Erholungsraum für uns Menschen. Deutschland und besonders Hessen sind sehr waldreich. Das trifft auch auf die Stadt Frankfurt zu. Die Stadt Frankfurt zählt zu den waldreichsten Großstädten Deutschlands und hat mit dem Stadtwald auf rund 5000 Hektar Fläche den bundesweit größten innerstädtischen Forst. Wie ist es um den Stadtwald nach den trockenen, heißen Jahren bestellt? Was bietet uns der Stadtwald? Weshalb ist es ein intakter Wald wichtig? Wie kann, muss er klimastabil gemacht werden? Das und mehr wollen wir heute besprechen in der Sendung. Und ich habe da Gäste im Studio. Das ist einmal der Peter Rodenfels. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter im Grünflächenamt. Hallo Peter.
Hallo.
Dann habe ich die Marne Stelzer. Sie ist sie ist Initiatorin von einer privaten Initiative zum Erhalt, Schutz, Neuanpflanzung von Bäumen. Hallo Marne.
Hallo.
Und sie ist noch in einer besonderen Funktion da, aber darüber gleich mehr. Und dann ist noch der Dennis Lapphirn im Studio, der die Marne jetzt begleiten wird als nächstes. Hallo Dennis.
Hallo.
Ja, und meine Eingangsmoderation wäre jetzt gewesen, die haben die beiden mir die Illusion jetzt genommen, dass sie sonderlich witzig oder originell ist. Weltpremiere bei Radio X, zum ersten Mal live im Radio. Dem ist wohl nicht so, aber unabhängig davon jetzt euch die Bühne, die Mikros.
Ja. Wir spielen ein Stück, das euch einstimmen soll auf die Thematik. Und zwar geht es um das, was wir nicht mehr wollen, was nämlich die Bäume kaputt macht. Das Stück heißt CO2.
Schöne Stimme, Mani, muss ich immer wieder bewundern. Und auch schönes Gitarrenspiel, Dennis. Herzlichen Dank. Wir werden euch beide nachher nochmal hören, vielleicht noch ein, zweimal. Ja, jetzt wollen wir mal mit dem Thema anfangen. Peter Rosenfeld vom Grünflächenamt. Kurz ein paar Sätze zu deinem Hintergrund, fachlichen Hintergrund.
Ja, also mein Name ist Peter Rodenfels, ich bin in Sachsenhausen hier in Frankfurt geboren. Sprechen gelernt habe ich woanders.
Hatte vorher schon vermutet, Badisch.
Ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, wie man ein bisschen hört. Hat mich immer wieder nach Frankfurt zurückgezogen, sei es für Praktika, sei es zum Arbeiten, etc. Jetzt bin ich seit anderthalb Jahren hier in Frankfurt im Grünflächenamt als stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung Stadtforst im Grünflächenamt. Vorher habe ich in Freiburg studiert,
dann Forstwirtschaft.
Forstwissenschaften, genau. Habe dann anschließend ein Referendariat gemacht bei Hessenforst im Landkreis Offenbach im Forstamt Langen. Und habe dann gerade über die Grenze gewechselt und bin jetzt glücklich hier in Frankfurt.
Schön. Wir wollen über den Waldzustandsbericht 2019 sprechen, der letztes Jahr im Oktober, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, veröffentlicht wurde. In welchen Abständen wurde dieser Zustandsbericht erhoben?
Mhm. Frankfurt war da ein bisschen Vorreiter. Der damalige Forstamtsleiter, der Herr Ebert, hat den ins Leben gerufen. Seit 1984 machen wir jedes Jahr einen Waldzustandsbericht. Wie geht's dem Wald in Frankfurt? Die haben dazu ein Aufnahmeraster, alle 500 Meter, also im 500x500 Meter Raster, haben wir unsere Aufnahmepunkte. über den Stadtwald verteilt. Und die werden einmal im Jahr im Juli bzw. Anfang August müssen die Aufnahmen fertig sein, werden die aufgenommen. Wir haben immer die gleiche Person. Bei uns ist es der Herr Drechsler, das ist mein Kollege, der ist auch Forstingenieur, der das jedes Jahr macht, einfach, dass die Konstanz drin bleibt. Also 2015 hat er die Stelle übernommen und seit 2015 macht es nur der Drechsler. Vorher hat es nur den Namen fällt mir jetzt nicht ein, der ist vor meiner Zeit gewesen, auch aber immer nur ein Kollege gemacht.
Also es hat eigentlich den Vorteil, dass er schon fast mit einem Auge erkennt, was los ist.
Genau, also einmal ist die Konstanz da, ja. Wenn ich jetzt den Waldzustandsbericht machen würde, dann hätten wir allein durch den Personenwechsel vielleicht schon eine Ergebnisverfälschung. Deswegen sind wir darauf bedacht, dass das immer nur der Herr Drechsler macht. Und der Herr Drechsler, der eicht sich auch mit anderen Försterkollegen ein. Einmal im Jahr geht er auf eine Fortbildung, wo der mit Försterkollegen, die eben für den bundesweiten Waldzustandsbericht die Aufnahmen in ganz Deutschland machen, wo die sich auf einen Nenner bringen.
Also der Waldzustandsbericht wird deutschlandweit erhoben in dem jetzt im Ganzen. Was sind denn die Grundlagen für die Erhebung?
Genau, also es gibt einen deutschlandweiten Zustandsbericht, der findet im 2x2-Kilometer-Raster statt. Ja, wir haben einen, den wir nur für Frankfurt machen, seit jeher. Und der hat eben ein engeres Aufnahmenetz von dem bundesweiten Zustandsbericht. Haben wir, glaube ich, 4 Messpunkte in Frankfurt allem nur. Und wir haben 166 Aufnahmepunkte über den ganzen Stadtwald verteilt. Und da werden jeweils die zu dem Messpunkt am nächsten gelegenen 10 Bäume betrachtet.
Wie repräsentativ ist das denn? Ich denke mir, wenn das so bestimmte, also schon vorher feststehende Fläche ist, repräsentiert es den ganzen Stadtwald oder wie muss man sich das vorstellen?
Also genau, diese Punkte wurden in einem Raster gewählt. Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwie voreingenommen, dass wir die nur in die Eichen oder nur in die Buchen gesetzt haben, sondern tatsächlich, die sollen den ganzen Stadtwald abdecken. Deswegen haben wir die standardisiert alle 500 Meter einen Punkt gemacht, dass es einfach auch repräsentativ ist und nicht irgendwie mit Bequemlichkeit, ja, dass die immer 5 Meter neben dem Waldweg sind, damit man nicht so weit laufen muss, sondern sind tatsächlich alle 500 Meter, dass einfach dieses
ist doch schön im Wald
statistische
laufen,
Prinzip, oder? Ja, dass das statistische Prinzip einfach gegeben ist.
Da gibt es jetzt dann verschiedene Abstufungen Schädigungsstufen. Ja. Ich weiß nicht, wie man das jetzt richtig
genau, also wir haben 4 Schadstufen, Stufe 0, dann geht es dem Baum prima und Stufe 3, dann ist der Baum kurz vorm Exitus mit gewissen Abstufungen. Wir betrachten immer die Kronenverlichtung als Indikator, wie
das
gesund
heißt,
ist der Baum.
Wie dicht oder undicht?
Genau. Also okay. Der Herr Drechsler, wie gesagt, der eicht sich mit seinen Kollegen und schätzt dann ein, hier der Baum, der hat eine schwache Kronenverlichtung. Da fehlen ungefähr 11-25% der Blatt- oder Nadelmasse. Das ist die Stufe 1. Das ist ein Baum, der kann sich ganz leicht erholen. Der ist im nächsten Jahr wieder gesund. Der hatte jetzt vielleicht mal ein schlechtes Jahr. Dann gibt es die Schadstufe 2. Wenn dem Baum 25-60% Nadeln oder Blattmasse fehlen, dann ist es die Schadstufe 2, mittelstarke Kronenverlichtung. Und dann gibt es eben noch die starke Kronenverlichtung. Das heißt, dem Baum fehlen über 60% seiner Nadeln oder Blätter oder der Baum ist vielleicht sogar schon tot.
Wie ist das Mischverhältnis hier zwischen Laub- und Nadelbäumen? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass im Nadelwaldbereich das Klima höher, also die Temperaturen höher liegen wie im Blatt, also im Laubbereich. Stimmt das so?
Das kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich wo der Wald ist und dann was für Bäume draufstehen. Also so ein natürlichen alter Buchenbestand, da ist es kühler drin als in einem jungen Buchenbestand. Ja? In einem alten Fichtenbestand ist auch kühler als in einem jungen Buchenbestand. Also das ist immer ein Mischding.
Okay. Ja, jetzt nochmal, wie ist das Mischverhältnis zwischen Nadel- und Laubbaum?
Also wir haben in Frankfurt haben wir 38% Eiche, also fast 40%. Wir haben 34% Kiefer und die beiden Baumarten sind eben die, die auch angepasst sind. Ja? Das sind relativ trockenheitsangepasste Baumarten, die wir hier in der Rhein-Main-Ebene, ist eine trockene Ebene, seit jeher in einem hohen Anteil haben.
Das finde ich erstaunlich immer wieder. Ich habe das auch schon oft gelesen. Wir haben so viele Flüsse hier.
Ja, die Flüsse, die fließen ja irgendwo hin. Ja, da zieht es ja das Zeug raus. Es ist ja so trocken hier, weil es einfach, ja, es regnet sich teilweise vorher ab.
Spielt der Taunus eine Rolle?
Der Taunus spielt jetzt weniger eine Rolle. Der ist ja nördlich von uns gelegen, also der zieht jetzt nicht so viel Feuchtigkeit ab.
Welche Rahmenbedingungen lagen denn in dem Untersuchungszeitraum vor? Du hattest gesagt, welcher Zeitraum war das nochmal? Juli, August?
Also betrachtet, der Waldzustandsbericht, der wurde ja letztes Jahr im Oktober veröffentlicht und der bildet den Zeitraum August 2018 bis August 2019 ab, also ein Jahr. Wir machen das immer im August, weil im Winter haben die Laubbäume alle kein Laub, ja, und wir gehen immer in den Monat, wo das Maximum an Laub da ist.
Also
die Eichen,
die
treiben nochmal nach. Genau. Die Eichen treiben ja im Anfang Juli nochmal nach und deswegen warten wir den Zeitpunkt ab. Und ab August kann man sagen, wenn der August heiß wird, verlieren die teilweise schon mal Blätter. Deswegen warten wir eben den Monat ab. Und von den Voraussetzungen, ich meine, das hat ja auch das Bild in der Öffentlichkeit geprägt. Was den Wald angeht, hatten wir 2018 ein Trockenjahr. Und eben dieser Zeitraum wird abgebildet. Wenn man guckt, 2018 hat es im April aufgehört zu regnen und Ende November hat es dann wieder mal ein bisschen angefangen. Und da haben die Bäume eben starken Schäden genommen. Die ganzen Wasserspeicher im Boden waren leer. Die wurden 2018/19 der Winter, also Dezember 18 bis dann Frühjahr, wurden die nur unzureichend aufgefüllt wieder. Da ist einfach, die waren relativ normal, aber eben nicht ausreichend genug, um den Bodenwasserspeicher wieder aufzufüllen.
Ich habe da gelesen, ich glaube, das war in dem Waldzustandsbericht, Herbst 2018, 38% der durchschnittlichen Niederschlagsmenge. Das ist ja eine verheerende Zahl, oder?
Genau, ja, weil vor allem in der Zeit wird der Wasserspeicher wieder aufgefüllt. Und wenn ich zurückblicke, die ganzen Bäume haben zwar im Sommer schon die Laubbäume ein bisschen Laub abgeworfen, das haben sie aber auch 2015 schon gemacht. Also unsere Bäume sind ja tatsächlich, also Eiche, Kiefer sind ja tatsächlich an unsere trockenen Verhältnisse schon angepasst, sonst wären sie mittlerweile gar nicht mehr da. Die haben 2003 überlebt, die haben 2015 überlebt, aber das Besondere 2018 war halt, dass es einfach nicht weiter, also auch im Herbst nicht geregnet hat und einschließlich November war ja komplett trocken. Und die großen Ausfallerscheinungen sind eigentlich erst ab September, Oktober, November aufgetreten.
18.
Okay. Ich hätte mal eine Frage, darf
ja,
ich mal einhaken?
Ja,
genau.
Na, gerne.
Mich würde mal interessieren, ob so ein Baum das quasi trainieren kann. Also Sie haben ja jetzt gesagt, dass es schon mehrere Trockenperioden gab und die Bäume das überlebt haben. Heißt es, da kommt eine Schädigung auf eine Schädigung auf eine Schädigung, dass die einfach auch immer weniger dem entgegensetzen können? Mhm. Weil es heißt ja sonst immer, oder es stand auch schon in der Zeitung, wir hoffen, dass unsere Arten sich auf diesen Klimawandel einstellen können. Mhm. Das ist immer so abstrakt. Gibt's, also kann ein Baum quasi sich darauf einstellen, auf sowas? Solche Extremereignisse? Oder wird er einfach immer kränker?
Also das Individuum an sich, das wird ja, also wenn man sich die Wetterdaten der letzten Jahre anschaut, sieht man ja, dass die letzten, jetzt, ich sag mal 15 Jahre, wahrscheinlich sind es 20 Jahre, aber die letzten 15 Jahre, die waren immer überdurchschnittlich warm im Vergleich zu der Klima-Vergleichsperiode von 61 bis 90. Das sagen wir, ist gesetzt als Normalklimaperiode. Und die letzten 15, 20 Jahre waren alle drüber. Also fast alle, mit ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Also 15 Jahre sind es, glaube ich. Das heißt, die Bäume kriegen eigentlich jedes Jahr einen auf den Deckel und versuchen sich natürlich zu erholen. Aber wenn das nächste Jahr ähnlich trocken ist, geht es halt gerade weiter. Also die sind vorgeschwächt und wirklich Zeit zum Erholen kriegen sie eigentlich kaum. Also das Baumindividuum an sich selbst, das bildet ja irgendwann mal eine Wurzel aus in jungen Jahren. Und das Wurzelwachstum ist relativ wenig plastisch. Ja, also ein Baum, der, was weiß ich, zwei Drittel oder die ersten 60 Jahre, ersten 50, 60 Jahre seiner Existenz sich auf feuchte oder normal Wasserverhältnisse eingestellt hat, der bilde jetzt innerhalb von 10 Jahren nicht irgendwie noch ein tieferes Wurzelwachstum aus.
Das wollte ich nämlich gerade nachfragen, ob der
Warte dann mal, aber lassen gerade noch zu Ende, oder?
Ja, also was man dann vielleicht sagen kann, dass die Baumart nicht verloren ist, ja, weil wir haben ja einen erhöhten Genpool, ja, und dann gibt es ja vielleicht das ein oder andere Individuum, das dann denkt, oh, ich kann aber besser Wurzeln ausbilden oder ich komme mit trockenen Verhältnissen besser zurecht. Also da ist dann schon die Hoffnung, dass mir auch jetzt hier die Buche in Frankfurt auf breiterer Fläche halten können zum Beispiel,
ja. Ja, zu dem Wurzelbildung, meine Frage, der stellt dann irgendwann auch das Wachstum ein und wächst auch, wenn die Bedingungen sich verändern, nicht weiter. Das ist wahrscheinlich eine normale, natürliche Entwicklung, weil wir bei allen leben.
Das kann man auch ganz toll an den Baumringen sehen. Das sind ja ganz tolle Klimaarchive, die Baumringe. Also wenn Sie jetzt eine Baumscheibe sägen, dann kann ich Ihnen blind sagen, welcher Jahrring das Jahr 2003 repräsentiert. 15 und 18 wird man auch ganz klar erkennen können oder 19.
Okay. Als besonders dünn.
Als, genau, da stellt der Baum das Wachstum ein, genau.
Welche Rolle spielt denn da die Temperatur, die ja auch, ich habe, weil du das gerade angesprochen hast, ich habe es heute Morgen so im halben Ohr im Radio gehört, in Nachrichten, innerhalb dieses Zeitraums, 61 bis 90, liegt die Temperatur 3,9 Grad höher. Das ist natürlich auch im Hinblick auf die Klimadebatte 1,5 bis 2 Grad nicht sehr erfreulich.
Ja.
Also welche Rolle spielt da die Temperaturerhöhung
für die Temperaturerhöhung spielt natürlich auch eine Rolle, gerade jetzt an exponierten Lagen, wo dann auf einmal sehr viel Hitze in die Bestände kommt. Was noch viel gravierender ist, ist der Niederschlag. Also die Bäume, bin ich mir ziemlich zuversichtlich, die können die höhere Temperatur wegstecken, wenn ausreichend Wasser da ist. Ja. Also wenn man sich die Tropen anguckt, da ist er noch wärmer als bei uns. Mhm. Ja. Aber da blüht es ja oder da wachsen ja Bäume noch und nöcher.
Ja, aber es sind andere Baumarten, oder?
Zum einen sind andere Baumarten, aber wir könnten hier jetzt auch nicht die Baumarten aus dem Regenwald anpflanzen. Zum einen, weil wir noch immer noch Winter haben, so ein bisschen. Zum anderen, weil die zu wenig Wasser hätten. Mhm. Ja. Also Wasser ist mit einer der Hauptfaktoren.
Ja, das vermute ich auch. Meine nächste Hinweisfrage, wie auch immer. Die Grundwassersituation verändert sich ja da ziemlich extrem.
Genau. Oder wir hatten auch teilweise große Schäden, die einfach menschengemacht waren. Da wurden dann Wasserwerke abgestellt zum Beispiel. Das heißt, die Bestände, die seit 70 Jahren dran gewohnt waren, dass sie einen geringen Wasserspiegel haben, hatten auf einmal wieder einen ganz hohen Wasserspiegel. Dann sind die Wurzeln, also jetzt gerade Bergen-Enkheim-Fechenheim, ja, wenn Sie sich da überlegen, 2017 gab es da ja mal dieses hochanstehende Wasser. Mhm. Da sind viele Wurzeln verfault einfach und eingegangen. Die haben dann 2018 gefehlt. Jetzt haben wir dann natürlich auch Riesenschäden. Also Wasser.
Wirkt sich das aus, wenn jetzt das gerade einmal im Jahr, also wahrscheinlich ist eine faule Wurzel eine tote Wurzel?
Ja.
Im übertragenen Sinn. Ja. Okay. Mal Schlussfrage für diesen Block. Hm? Was bedeutet denn das alles für die Bäume? Wie reagieren die darauf? Wie wirkt sich das auf ihr Leben, ihre Art zu sein oder wie auch immer aus? Was passiert da?
Jetzt die Klimaerwärmung?
Ja, oder überhaupt. Was? Also der fehlende Niederschlag, die höheren Temperaturen, das Absinken vom Grundwasserspiegel.
Ja. Gut. Also jedes Lebewesen braucht natürlich Wasser. Ja. Einmal um den Stoffhaushalt zu regulieren. Ja, die Nährstoffe werden ja auch mit Wasser transportiert. Wasser hält die Leitbahnen in den Bäumen aufrecht. Also auch die Photosyntheseprodukte müssen ja irgendwie dann transportiert werden. Das heißt, der Kohlenstoff muss ja irgendwie aus der Krone ins Holz. Das macht ja auch das Wasser. Und wenn der Baum nicht an Wasser kommt, fällt eben die Ernährung komplett flach.
Also der war da anfälliger?
Auf jeden Fall. Also die Bäume sind geschwächt. Auch wenn die noch leben, sind die so geschwächt, dass die aber sich gegen Insektenpilze einfach nicht mehr zur Wehr setzen können.
Und auch austrocknen?
Austrocknen auch, genau. Also bei der Buche haben wir einfach, die sind schier weg vertrocknet. Da haben wir jetzt keine Pilze gefunden. Gut, die besiedeln das Holz jetzt, ja, wo sie ein totes Individuum vorfinden, ist natürlich auch toll für einen holzzersetzenden Pilz.
Okay. Also. Der will ja auch leben, oder?
Ja, genau.
Jetzt hätte ich noch mal ganz kurz zu dem Punkt, an der Stelle noch mal eine Frage. Was mich jetzt erstaunt hat, ich bin jetzt nicht dauernd unterwegs beim Thema Wald. Ich beobachte es seit Jahren, aber natürlich nicht so ausgiebig wie du, wie ihr in dem Fachbereich. Was ich jetzt letztes Jahr das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, dass es bei uns Waldbrände gibt.
Ja, aber die gibt es im Rhein-Main-Gebiet schon immer eigentlich.
Ja, also, okay, das meint ihr, aber das habe ich.
Ja, also okay. In Sachsen-Anhalt gab es jetzt letztes Jahr richtig viele und dann auf diesem Truppenübungsplatz auch. Da war eben noch Torf im Boden. Deswegen war das nochmal schwerer zu löschen. Aber in Frankfurt haben wir eigentlich jedes Jahr Waldbrände, die dann meistens aber auch menschengemacht sind. Also,
ja, aber ich meine, genau, das meine ich jenseits der menschengemachten. Brände, ne?
Ja, also...
Ich habe mal im Geografiestudium gelernt, dass das ein Brand gut ist von Wald zur Verjüngung.
Ja, wenn man feuerliebende Arten hat vor allem. Ja. Also es gibt ja tatsächlich an Feuer angepasste Arten, aber die finden sich vor allem in Australien und in Kanada. Mhm. Die haben wir jetzt nicht so arg. Okay. Also gut, unsere Kiefern haben eine relativ dicke Rinde. Ja. Die können das ganz gut wegstecken.
Letzte Frage in dem Block. Die Fichte gilt gemeinhin als Verliererin.
Ja.
Dieser Entwicklung, also Fichte gibt es hier im Stadtwald nur im Taunus, richtig, der Teil zum Stadtwald Frankfurt gehört.
Ja.
Ist das so? Woran liegt das?
Also es gab hier, also nach dem Krieg wurde ja gerade in Goldstein-Schwanheim viel aufgeforstet und da hat man gedacht, hier, wir brauchen Rohstoff schnell. Über Naturschutz hat damals nicht viele Leute nachgedacht. Die wollten vor allem satt werden und brauchten Baumaterial. Deswegen wurde viel Kiefer angepflanzt, vereinzelt auch die Fichte. Aber die Fichte hat es bis heute nicht überlebt. Also aus dem Grund gibt es hier einfach so wenig Fichte hier unten. Die braucht viel Wasser und kommt mit kalten Temperaturen besser zurecht. Also vor allem brauchst du viel Wasser. Das heißt, alles, was hier unten mal Fichte war, ist über den Main gegangen. Und eben in den hohen Lagen, wir haben ja auch Wald in der Hohemark, also im Taunus, im Waldbesitz der Stadt Frankfurt, da hat die Fichte eben ihr Dasein immer gehabt. Ne? Oder hat es immer noch, aber da haben wir eben Riesenschäden gerade auch.
Aber die sollen ja jetzt im Prinzip generalstabsmäßig überall rausgenommen werden, ne? Weil sie einfach zu viel Wasser brauchen, oder?
Auch in anderen Forsten. Es liegt jetzt nicht am Wasser, also die werden jetzt rausgenommen, weil sie eben mit Borkenkäfer befallen sind. Genau. Und da ist eben das einzige Mittel, was hilft, um den Borkenkäfer Einhalt zu gebieten, die befallenen Bäume zu entnehmen und aus dem Wald rauszufahren.
Aber die werden nicht wieder aufgeforstet mit Kiefer oder Fichte, also mit Nadeln.
Also nicht mit Kiefer und Fichte. Mhm. Wir wollen dann natürlich, also der Wald dient natürlich auch als Rohstoffquelle. Ja. Es gibt ja immer noch Holztische und es gibt auch noch Möbel und
Pelletheizung.
Ja. Also man kann natürlich auch das Holz aus anderen Ländern holen, aber man kann es natürlich auch unter vorbildlichen Bedingungen in Deutschland produzieren. Und deswegen wird da auch ein gewisser Nadelholzanteil drin sein, allerdings wahrscheinlich nicht die Fichte.
Mhm, genau.
Sondern eher die Tanne. Mhm. Die steckt das Ganze ein bisschen besser weg oder eben die Douglasie in geringen Anteilen. Aber eben in Mischung mit Laub. Ja, und einfach, also ein Banker würde jetzt sagen, Portfolioerweiterung. Ja.
Du meinst schön jetzt gesagt. Den, der auf der Bank sitzt, der Banker? Oder
ja
der
gut, die haben ja ein Aktienportfolio und was weiß ich, wenn da wird dann vielleicht in Käse investiert und in Mais und in Öl ja, und wir haben halt unser Portfolio, machen wir vier verschiedene Baumarten rein. Mhm. Ja, dass wenn eine ausfällt, dass wir noch drei haben.
Vielen Dank euch bis hierher. Jetzt dauert es eine Sekunde, weil wir müssen jetzt die Mikrofone wieder durch den Raum schieben.
Ja,
die
Nane kann ich und was sagen.
Und der Dennis werden jetzt euch nochmal ein Stück spielen.
Genau, das Stück habe ich geschrieben schon 2007 und es ist leider immer noch sehr aktuell, weil es geht um die Klimagipfel, wo viele Leute über mehrere Jahre jetzt schon verzweifelt sich bemüht haben, Richtlinien und Maßnahmen festzulegen und sich nicht einig wurden bisher. Und ich finde es verrückt, deswegen heißt das Stück Crazy.
Ja, genau. Aber ihr dürftet jetzt auch ganz gern kurz mal ein, zwei Sätze zu eurer Musik sagen, weil ich meine, jetzt gerade als bei dem Crazy ist mir eingefallen, ihr habt ja da ein Video produziert und
ja, genau.
Ihr habt da CD veröffentlicht.
Genau, die CD von Wegen heißt die, mit deutschen und englischen Liedern. Heute spielen wir nur englische. Ja, und das sind natürlich auch Themen, die uns was angehen und die uns unter den Nägeln brennen. Und da ist halt jetzt zum Beispiel diese Klimagipfelgeschichte. Wobei mir ganz wichtig ist, wir driften auch ganz schön schön ins sehr Traurige hier ab gerade, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause sich heute doch auch motiviert fühlen sollen, was zu tun.
Da kommen wir später
und das
noch
ist jetzt,
dazu.
Genau, da kommen wir später noch dazu. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Intention, die ich mit diesen Liedern habe, dass ich Gemeinschaft schaffen will und die Leute auch zum Nachdenken, aber auch zu einfach motivieren will, weil schlechte Nachrichten gibt es genug und man resigniert schnell und das ist schade. Weil
nein, ich meine, das lohnt nicht, das ist ja auch keine Lösung zu resignieren, nee. Dadurch wird es ja nicht besser. Dennis, ganz kurz, du machst professionell Musik?
Ja, das stimmt, ja.
Ja, okay. Nur mit der Mane oder hast du Solo-Auftritte, spielst du in einer Band, oder?
Ja, ich spiele auch in vielen Bands und ja, Solo-Auftritte jetzt weniger, aber ja.
Ihr könnt nachher, ihr habt ja den einen oder anderen Auftritt in nächster Zeit mal vielleicht ein, zwei Termine noch durchsagen, können wir nachher noch machen. Ja. Mhm. Dann machen wir jetzt mal inhaltlich weiter. Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, wir sprechen über den Waldzustandsbericht 2019, richtig? Ja, Waldzustand, ja genau. Mhm. Und Gast ist der Peter Rodenfels, er ist hier stellvertretender Leiter, Abteilungsleiter beim Grünflächenamt. Wir haben jetzt mal über die Eingangsvoraussetzungen oder überhaupt die Erhebungen und alles gesprochen. Was ist denn bei diesen Erhebungen rausgekommen, Peter?
Mhm. Also was wir rausgefunden haben oder ausgewertet haben, ist, dass 97% der Bäume im Stadtwald irgendeinen Schaden haben. Ja, da sind auch die, Bäume drin, die nur eine schwache Kronverlichtung haben. Das ist jetzt im Rhein-Main-Gebiet auch nicht so ungewöhnlich, dass es einen Baum gibt, der 10% Kronverlust hat oder 11%. Das ist relativ normal, weil wir hier einfach ein sehr trockenes Gebiet sind. Was aber ziemlich erschütternd war jetzt für uns, ist, dass die Schadstufe 3, das heißt Blatt- und Kronenverlust, Blatt- und Nadelverlust größer 60%, der hat sich eigentlich mehr als verdoppelt über alle Baumarten gesehen. Vor allem in der Buche, da hatten wir letztes Jahr noch einen Schadprozent, also 2018, von 11%. Und jetzt hat sich bei der Buche und allen anderen Laubbaumarten außer der Eiche, die werden unter der Buche zusammengefasst, hat er sich verdreifacht.
Hm. Kumuliert heißt es? Also wenn alle Baumarten zusammen?
Über alle Baumarten haben jetzt eigentlich ein Viertel der Baumarten, 26,7%, sind stark geschädigt.
Aber insgesamt jetzt die über die einzelnen Schadstoffstufe, also nehmen wir mal die Stufe 0 raus, die kann man ja wahrscheinlich als gesund.
3% sind komplett gesund.
Ja, okay, ja, da habe ich mir nämlich gefragt, als ich die
Wo
Zahl...
Wo stehen die
Ja,
denn?
Genau. Die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich gelesen habe, dass knapp 97% geschädigt sind, habe ich mich gefragt, wo sind denn die 3%, wo finde ich denn die? Gibt es da einen schönen geheimen Platz, den du uns verraten kannst?
Kann ich sicherlich rausfinden, muss ich in die Daten gucken. Also, okay. Genau.
Also das heißt, in diesen vorabgesteckten Arealen befinden sich dann vereinzelt Bäume, die als gesund
gezeichnet
werden.
Genau, die sind einfach komplett gesund.
Okay.
Ist ja schön, dass das, vielleicht ist das eine genetische Anpassung oder genetisches Individuum, das mit den gut zurechtkommt, oder es ist kleinstandortlich, dass es da, was weiß ich, eine Wasserader durchgeht oder sowas. Aber 3% sind eben gesund. Letztes Jahr waren es noch 6%. Okay. Von daher ist auch das ein absterbender Ast.
Ja, ihr habt da Vision mal gehabt im Zusammenhang mit dem Flughafenausbau. Irgendwann steht ein Umweltminister hier am letzten Baum im Stadtwald und sagt, wir werden alles tun, um den Stadtwald zu erhalten. Okay.
Also, ja gut, 3% sind gesund. Erschreckend ist halt, dass 25%, dass es denen richtig dreckig geht. Also die sind nicht nur mittelstark geschwächt, sondern die sind eben sogar sehr stark geschwächt oder sogar tot.
Welche Auswirkungen haben denn diese Umweltbedingungen auf die Bäume? Treiben die weniger aus? Mhm. Wachsen die nicht so umfangreich? Wie kann man sich das so nicht vorstellen?
Also was passiert mit den Bäumen, wenn sie zu wenig Wasser kriegen oder wenn es zu heiß ist? Die Laubbäume werfen teilweise verfrüht ihr Laub ab. Ja, und Teile davon, einfach um einen Transpirationsstopp, also dass sie weniger Wasser verbrauchen, damit zu erwirken. Nadelbäume können das nicht machen. Die haben dann halt ein Problem. Was machen die Bäume noch? 2018 hatten wir ja ein Mastjahr. Das heißt, die Bäume wussten, ihnen geht schlecht. Und als ich sage jetzt mal, Angstreaktion oder als Arterhaltungsreaktion haben die eben ganz, ganz viele Samen produziert. Also wir hatten einen, also die Eicheln im Sachsenhausen-Oberrat, die haben sich gestapelt aufeinander. Ja. Das zieht dem Baum natürlich auch viele Ressourcen ab und kostet den auch viel Kraft.
Aber ist das nicht erstaunlich? Also meine, das hatte ich mir jetzt als nächste Frage aufgeschrieben, was passiert mit der Samenbildung? Das klingt jetzt auf, in dem Moment auf mich paradox, dass die dann mehr Nachkommen, potenzielle Nachkommen produzieren, wie wenn es ihnen gut geht.
Ja, also normalerweise hat man solche Mastjahre alle 4 bis 5 Jahre gehabt in der Vergangenheit unter normalen Bedingungen, aber die kommen jetzt immer häufiger, das hat man jetzt festgestellt. Und das Ganze ist tatsächlich paradox, weil
die... Schwächt ihn ja.
Ja. Also es schwächt den Baum ja, genau.
Ja, ja, natürlich schon,
einerseits schon.
Lokalisiert sichern. Ressourcen dahin und könnte ja zum Beispiel auch da reinstecken, sich gegen Schädlinge zu verteidigen. Ja. Da können da den Ressourcen auch...
Also die gucken eben, dass sie ihre Art erhalten, indem sie mehr potenzielle... Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr
spezifisch. Das können sie natürlich auch nicht ewig machen. Ja, irgendwann fehlt da auch.
Aber was gibt's da auch, kann man das einschätzen, Qualitätsunterschied in diesen Samen, dass da mehr, weniger überlebensfähige oder überhaupt lebensfähige Samen bildet? Qualitätsunterschied?
Also die 2018 waren jetzt zumindest sehr groß, was eigentlich dafür spricht, dass die ein sehr gutes Anwachspotenzial haben, aber da weiß ich jetzt nichts Näheres dazu.
Okay. Was passiert jetzt mit diesen 25% Bäumen, die ja potenziell tot sind?
Also stark geschädigt, aber wirklich gesund sind sie halt überhaupt gar nicht. Die Toten sind natürlich auch dabei, bei den 25%. Was wir machen, wir sind ja ein Ballungsraum mit, ich glaube, 5 Millionen Waldbesuchern jedes Jahr im Wald.
Okay.
Und die wollen natürlich auch alle heile wieder nach Hause kommen.
Hessenweit oder ist es im Stadtwald hier?
Nur der Stadtwald.
Ach, okay.
Nur der Stadtwald.
Das doppelte der Einwohnerzahl von Main-Gebiet, so grob geschätzt.
Wird ja, gut, also die werden ja natürlich doppelt gezählt.
Ja, nein, das ist mir schon klar.
Wenn sie zweimal, also wenn du zweimal am Tag im Wald gehst, dann bist du halt zweimal gezählt.
Ja, das ist mir schon klar.
Aber die wollen natürlich auch wieder heile aus dem Wald rauskommen. Das heißt, natürlich gibt es auch Wald an Eigentumsgrenzen. Ja, wenn ich mein Haus nebendran stehen habe, will ich auch nicht, dass der Baum aus dem Stadtwald mir aufs Dach kracht oder auf die Garage. Und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele Straßen im Rhein-Main-Gebiet. Und da müssen wir die Sicherheit herstellen. Das heißt, die Bäume, gerade die an der Straße absterben, die müssen gefällt werden. Dann, wo... Auch bei den Waldwegen, da ist es ein bisschen abgestufter. Ja. Also wer den Wald auch auf Waldwegen betritt, tut es auf eigene Gefahr. Aber trotzdem wollen wir natürlich nicht, dass den Bürgerinnen und Bürgern Äste auf die Köpfe fallen. Deswegen gehen wir auch da hin und ernten die Bäume. Oder teilweise, wenn es richtig tolle Bäume sind oder richtig große, charakterhafte Bäume oder Bäume mit Bruthöhlen für Fledermäuse oder Spechte, dann gehen wir eben im Hubsteiger hin und schneiden nur die toten Äste ab oder kürzen die Kronen so weit ein, dass die Höhlen erhalten bleiben. Und was wir halt noch machen, ist tatsächlich versuchen, Werte zu retten. Ja, also ein Baum, der jetzt abgestorben ist, der hat ja auch einen gewissen Wert einfach. Auch finanziell gesehen, muss man ja auch sagen.
Ja, klar. Ist ja, mein Wald ist auch Wirtschaftsgut.
Genau, das ist auch ein Wirtschaftsgut. Und der Rohstoff ist besser als Stahl, Beton oder irgendein anderer Rohstoff, der irgendwie wächst. Und da versuchen wir natürlich auch, das Gute noch rauszuholen. Aber das, was wir im Wald belassen, übersteigt es bei weitem. Also mir das Holz, was...
Aber das ist eine neue, also jetzt in Anführungszeichen, Politik, dass man, es gab ja... lange Jahre, wo der Wald dann leergeräumt wurde von sogenannten Totholz.
Ja.
Also das ist schon doch eine neue Entwicklung.
Genau. Also
passt das auch da gleich zu meiner nächsten Frage, weil wir jetzt auch ein bisschen übergehen in das, was gemacht werden muss, um den Wald zu erhalten. Das gehört auch zu diesen FSC, also Forest Steward Council heißt es.
Forest Stewardship Council,
ja. Ja, genau. Da gehört es ja auch mit dazu ein Stück weit, oder?
Genau, also die fordern einen gewissen Totholzanteil im Wald, der da belassen werden muss und soll. Das ist natürlich auch immer ein Phänomen. wenn sie in arme Länder gehen oder Frankfurt in den Nachkriegsjahren, da wurde jeder Stecken aus dem Wald rausgeräumt, einfach weil die Leute eine warme Bude gebraucht haben.
Als Brennholz.
Ja, als Brennholz. Und da sind natürlich nicht viele Nährstoffe im Wald geblieben. Ja. Und gerade in diesen dünnen Ästen mit hohen Rindenprozenten stecken eben viele Nährstoffe drin. Und das ist einfach, oder auch Holz, ja, das beim Zersetzen Lebensraum für Pilze und Insekten darstellt.
Ja, na, Bodenorganismen,
und,
oder?
Genau, und auch wird wieder zu Boden und die Nährstoffe, die in, also in Ästen ist besonders viel Rinde an. Ja? Also an einer großen Stammwalze, da ist relativ wenig Rinde, aber im Geäst ist halt auf weniger Volumen viel mehr Rinde. Und da sind eben die ganzen Nährstoffe drin, deswegen die verbleiben auf der Fläche, einfach, dass der Boden nicht nährstofftechnisch verarmt. Und FSC hat ganz klare Richtlinien, die sagen, alles, was kleiner ist als 7 cm Durchmesser, muss von per se im Wald bleiben. Aber auch Habitatholz muss im Wald verbleiben, sowohl stehend als auch liegend.
Ja. Hättet ihr ein Musikstück, so 2 Minuten Akustik? Wollte einfach ein bisschen klimpern.
Das wird gerade interessant. Ja, ach so, okay. Wieso?
Ja, weil es ein bisschen lang ist für so ein Wort, für die Leute am Radio ein bisschen so zum Entspannen. Oh, weil jetzt machen wir einfach ganz normal weiter.
Mir können wir gleich weitermachen, okay, weil sonst alles verlieren wir Zeit. Ja. Jetzt ja, geht es genau. Ja um was.
Ja, genau. Ja, also was unternimmt die Stadt, das Grünflächenamt, um das, was ich auch eingangs sagte, Mani, da kommst du jetzt gleich du ins Spiel, um den Wald klimafest, also klimawandelresistent zu machen.
Okay. Also, klimawandelresistent, wir rechnen ja fest damit, dass es in Zukunft wärmer und trockener wird. Einfach mal so als Grundvoraussetzung, mit der wir eingehen müssen. Das heißt, wir wollen Standort, also wir brauchen Bestände oder Waldbestände, die an den Standort angepasst sind und klimaresistent sind. Das steht nicht in Monokulturen. Sondern in
Mischwald.
Okay. Genau, also sowohl Laub als auch Nadelholz. Wir wollen, sage ich auch ganz klar, weiterhin Holz produzieren für die Wirtschaft oder für die Bevölkerung. Einmal als klimafreundlicher Rohstoff, weil auch das ist Klimaschutz. Aber auch als klimafreundliches Heizmittel, weil auch ein Festmeter Buche ersetzt mir 900 Liter Heizöl.
Ja, okay.
Und die Buche wird irgendwann eh wieder sich zersetzen und dann CO2 freisetzen. Gut, was machen wir noch?
Bedeutet es, dass ihr versucht, wahrscheinlich, aber es ist die Frage, ob es da nicht Grenzen gibt, die einheimischen Baumarten so weit wie möglich zu erhalten? Oder plant ihr jetzt schon mit, Baumarten aus dem Mittelmeerraum? Oder?
Das ist natürlich klares Ziel. Das ist einfach so. Es bringt jetzt wenig, Yucca-Palmen anzupflanzen oder hier fremdliche Baumarten reinzubringen, auf denen sich die heimische Tierwelt vielleicht noch gar nicht eingestellt hat. Ja, also die Insekten, ich sage jetzt mal als Beispiel, die Douglasie ist ein Baum, der wächst super schnell und hat super tolles Holz und da kann man richtig gut Geld mit verdienen, aber unsere heimischen Insekten, die machen einen Riesenbogen drum. Ja, deswegen wächst es wahrscheinlich auch so gut, weil die Schadinsekten nicht drauf gehen. Und das ist halt dann eine biologische Lehre, kann man sagen. Ja? Und der Wald dient ja auch als Lebensraum und es ist auch unser Bestreben, dass wir den eben auch Tieren und Pilzen zur Verfügung stellen, die man so nicht sieht, ja? Aber die haben ja auch eine Daseinsberechtigung oder Vögel.
Ja, die gehören zu dem System.
Ist einfach ein Lebensraum, das gehört, also die Erholungsfunktion. Jetzt rede ich wieder von Funktionen.
Ja,
der Lebensraum, die Erholung und der wirtschaftliche Nutzen, die sind einfach, die sind ständig irgendwo im Wald vorhanden.
Ich wollte jetzt auch, zumal das so ein bisschen klarzustellen, diesen Begriff Funktion oder das Ganze nicht diskreditieren, aber es bekommt sowas Technisches und sowas. Ja, Fairness, wie wenn ihr jetzt sagt, es ist ein Lebewesen, das, also der Baum oder überhaupt ein Wald, so war das eher gemeint.
Aber wir erwarten ja jetzt, ich war letztens, hatten wir eine Tagung im Grünflächenamt, den Waldkongress, und da hat ein Forscher hat da also die Modell vorgestellt, dass wir in 100 Jahren ungefähr ein Klima haben, wie man es, ich glaube, ein bisschen östlich, nee, westlich von Barcelona, so ein Klima hier im Rhein-Main-Gebiet in Frankfurt haben. Und wenn man dann, natürlich kann man dann da hinschielen, gucken, was wächst da. Aber da jetzt hier, also das ist ja ein langer Entwicklungszeitraum. Und das jetzt vorwegzunehmen und hier, ich sage jetzt mal, eine gestützte Migration der Bäume vorzunehmen, ad hoc alles auf Stock setzen und dann hier jetzt nur noch Mittelmeerbaumarten, das kann es nicht sein. Einmal ist es eine Entwicklung dahin und wir haben ja immer noch Spätfröste. Ja? Also diese ganzen Mittelmeerbaumarten, die sind alle sehr, sehr frostempfindlich. Deswegen, also wir wissen auch nicht in jedem Fall, was wir machen können oder müssen.
Try and error.
Ja, aber das ist halt auch, das ist immer die Sache. Also ein Landwirt, ja, wenn der sagt, oh, Mais wächst nicht mehr, jetzt mache ich nichts der Weizen und wenn es halt nicht geklappt hat, mache ich dann Kartoffeln. Ja. Ja, und wenn ich jetzt sage, ja, Buche, dann mein Nachfolger vielleicht ein bisschen und dem sein Nachfolger oder Nachfolgerin, die hat dann den Nutzen oder eben das Problem.
Manuel, eine Frage, eine kurze Frage noch. Habt ihr irgendwie Testareale eingerichtet?
Ja.
Ja? Okay. Also, und was steht da jetzt? Also ganz grob, du musst ja nicht jeden einzelnen Baum haben.
Also die Goethe-Uni Frankfurt, die Frau Dr. Holland und den Name von dem Institut vergesse ich immer, weil der so lang ist, die haben eine Testfläche mit mediterranen Eichenarten zum Beispiel. Was wir jetzt auch machen ist, dass wir die Bäume nicht mehr, also wir kaufen immer noch Bäume aus der Baumschule, weil es einfach schneller geht, sondern wir haben jetzt auch im Revier Oberrat beim Herr Eckert, der ist sehr experimentierfreudig, der hat jetzt Eicheln sammeln lassen, und die direkt ausgesät. Ja, und der Vorteil ist da, dass die einfach ein besseres Wurzelwachstum haben. Ja, und der hat die Bäume von Eichen sammeln lassen, die unter den hiesigen Bedingungen sehr gut zurechtgekommen sind, immer schon, ja, um einfach die zu vermehren und denen noch ein sehr gutes Wurzelwachstum, weil in der Baumschule werden die ja immer, kriegen die einen Wurzelschnitt. Ja, okay. Und wenn die dann noch krumm eingepflanzt werden, dann haben die ihr ganzes Baumleben lang krumme Wurzeln und auch keine Pfahlwurzel.
Meine. Ja, ich hab nur eine Frage. Also es gibt ja auch den Standpunkt, der sehr stark von Ihrem Kollegen Peter Wohlleben, den Sie bestimmt kennen. Ich denke, das ist in der Öffentlichkeit sehr präsent mit seinem Film und seinen Büchern. Der sagt, man sollte den Wald eigentlich sich selbst überlassen.
Ja.
Und das ist eigentlich quasi, also diese intakten, er nennt es ja intakten Mischwälder, sind einfach besser aufgestellt, um diese Klimawandel, diese ganz krassen Phänomene abzufedern oder halt am besten auszuhalten, weil sie eben als intaktes System stabiler sind. Und ich frage mich jetzt halt, also ich habe mitbekommen, es gab ja im November, glaube ich, oder davor wahrscheinlich von der Frau Heilig diese Pflanzaktion. Yeah. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist da mehr geplant? Soll aufgeforstet werden? Mhm. Machen Sie das noch mit Ihrem Personal? Oder muss, weil, also ich habe da nur noch in Erinnerung, dass da unheimlich viele Leute mitmachen wollten und die gar nicht mehr mitmachen konnten.
Ist richtig,
Also es gibt ein großes Bedürfnis, glaube ich, der Bevölkerung, was zu tun.
Mhm.
Und es wäre toll, wenn man da einfach was erfahren würde. Ja?
Genau, also beim Peter Wohlleben muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so emotional werde.
Hier drinnen darf, das sieht außer uns niemand.
Der gute Mann, nein, es geht ja gar nicht um seine Bücher, es geht ja um die Aussage.
Genau, die Aussage, aber auch die sind, also der gute Mann, meiner Meinung nach ist es die Rosamunde Pilcher, der Forstpartie. Liefert immer schöne romantische Sachen, die sich wunderbar lesen und sehr, sehr, sehr vereinfacht sind, aber eben keine Lösungsansätze. Ja? Also sein Buch ist auch auf Papier gedruckt. Ja? Und das Papier kommt in Deutschland tatsächlich aus dem deutschen Wald.
Ja, aber er macht ein Urwaldprojekt. Also er hat ja aus seinem, diesen Wald, den er früher, glaube ich, bewirtschaftet hat, der ist jetzt in Absprache mit der Gemeinde, wird er zum Urwald.
Genau. Und
also
die Gemeinde
macht ja
hat
schon
jetzt
anderes.
Keine Holzgeldeinnahmen zum Beispiel mehr.
Genau.
Kann ja der Gemeinde, so. wenn die Gemeinde noch Industrie hat, kann es der ja egal sein, aber eine ländliche Gemeinde im Vogelsberg ist teilweise auf die Holzgeldeinnahmen angewiesen und eine Stilllegung wäre für so eine Gemeinde jetzt fatal.
Naja, aber wenn wir die Wälder verlieren, dann
genau,
ist es
wenn
noch
wir
fataler.
Die Wälder, genau, also wir müssen die natürlich also erhalten, aber es gibt auch Flächen, zum Beispiel den Hainich, der seit zig Jahren nicht mehr bewirtschaftet wurde, wo auch ganz viele Bäume jetzt abgestorben sind.
In Thüringen,
genau. Und der wurde seit Nachkrieg nicht mehr bewirtschaftet, weil es stillgelegt war.
Es ist keine Garantie,
ist
wahrscheinlich.
Ist keine Garantie,
klar.
Genau. Und Das große Geheimnis im Klimawandel ist einfach der Verbrauch an natürlichen Ressourcen. Und das ist jetzt und der Ausstoß an CO2. Mhm. Also da müssen wir ansetzen. Und selbst wenn wir ganz Deutschland aufforsten, ja, also Deutschland, der Wald kompensiert 14% unseres CO2-Ausstoßes. Und ein Drittel der deutschen Fläche ist bewaldet. Selbst wenn wir das verdreifachen, sind wir immer noch bei 45%. Und was kommt mit dem Rest zustande?
Ja, gut,
die Diskrepanz ist immer noch zu groß. Ja, also wir müssen, das große, riesengroße Lösung ist einfach einsparen. Ja, CO2 ja, einsparen.
Das natürlich eine schließt auch, ja das andere nicht aus.
Genau. Genau.
Soll ja zusammenwirken. Ne?
Genau.
Mhm. Und wegen der Planung, da wollte ich nochmal wissen.
Genau.
Genau.
Wir haben auch gemerkt, dass die Bürgerinnen und Bürger ein ganz großes Helferpotenzial und auch Helferwillen haben. Ja. Und aus dem Grund, wir wollten es einfach konzentrieren, ja, dass es keine Guerillapflanzung gibt mit Bäumchen aus dem Baumarkt zum Beispiel oder Bäumchen aus dem Hinterhof oder die Yucca-Palme aus dem Urlaub, sondern wir müssen ja da schon ein bisschen angepasste Baumarten aus genetisch einwandfreien Quellen bringen. Das bringt jetzt nichts, wenn ich Vogelkirschen aus der Marmeladenfabrik auspflanze. Ja, die wachsen ganz anders als ein Waldbaum. Also wir brauchen gutes Material und das Material muss auch aus unserem Wuchsgebiet kommen. Das kann nicht sein, dass wir Hochlageneichen pflanzen hier in der Ebene. Ja, wir brauchen angepasstes Material von Bäumen, Mutterbäumen, die unter ähnlichen Bedingungen sich positiv hervorgetan haben. Und deswegen haben wir die Pflanzen bestellt. Mhm. Ja, wir haben auch 2018, wieder der Herr Eckert hat großflächig Eicheln sammeln lassen, weil die sich eben gestapelt haben in seinem Revier, haben die in der Baumschule anziehen lassen und die haben wir mit Bürgerinnen und Bürgern jetzt im vergangenen November haben wir
im gepflanzt. Stadtwald,
im
gell,
Stadtwald,
war das?
Genau. Weitere Aktionen sind geplant, jetzt im Herbst wieder. Wahrscheinlich gehen wir in den Osten von Frankfurt, Bergen-Enkheim-Fechenheim.
Wieso eigentlich im Herbst?
Ich muss jetzt leider dazwischen gehen, tut mir leid.
Müssen wir gleich privat klären.
Ich hatte das nämlich befürchtet, dass uns wieder die Zeit davonläuft. Aber das hatte ich zum Beispiel dieser Tage auch in Wiesbaden gelesen. Die haben schon gar keine Termine mehr veröffentlicht, weil der Andrang viel zu groß ist, weil die Leute wahnsinniges Interesse haben. Mane, kannst du in zwei Sätzen deine Aktion, vielleicht im Internet?
Gemein.
Ja, ich weiß, aber...
Ja, kein Problem.
Du bist also, selber schuld, du hast diese Fragen jetzt
genau
gestellt.
Ich habe im Herbst 2019, eben wegen diesen zwei Sommern, habe ich ein Projekt initiiert, zu dem ich herzlich einlade. Das heißt baumstimme.de, das kann man im Internet auch finden. Und eine Mail könnt ihr gerne schicken. Und zwar geht es darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren. Also wir hängen Schilder an besonders schöne, alte, ausgesuchte Bäume, wo man nachlesen kann, was dieser Baum für uns tut. Und dann kann man das Schild umklappen und sieht einen Tipp, wie man CO2 einsparen kann. Das ist natürlich, das sind jetzt keine neuen Erkenntnisse, sondern es geht einfach darum, die Leute ein bisschen zu motivieren, dass man was tun kann und dass es wirklich was bringt, wenn man was macht. Und deswegen finde ich es jetzt gerade schön, dass wir in der Runde sitzen, weil wir jetzt auf der Suche sind nach konkreten Aktionen, die wir machen können mit BürgerInnen-Engagement. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht irgendwas finden.
Gut, jetzt muss ich wirklich ganz schnell noch zum Schluss sagen. Zunächst mal vielen Dank, dass ihr hier wart, der Peter Rodenfels. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Rosenfels sage, das geht mir leichter von der Lippe. Danke, dass du hier warst, Dennis Lapp mit der, und die Mane Stelzer mit der Musik. Mhm. Ich habe noch einen Termin und wie immer der Hinweis auf unseren Schnupperabend, ersten Montag im Monat, nächstes Mal kommt Montag, 2.3., 18 Uhr im Baumweg 10 durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Und nächsten Freitag, 6.3., gibt es ein Unplugged-Veranstaltung, Benefizkonzert für die Fridays for Future von der Virusmusikradio hier. Beginn ist 20 Uhr, Einlass 19 Uhr im Kotz. Und jetzt schwenke ich euch beide noch mal kurz das Mikro. Ja. Ihr habt nur 2 Minuten.
Gut, wir hätten auch noch einen Termin, und zwar, wo wir spielen am 12.3. Der passt auch zum Thema Eschersheim for Future. Da treffen sich Tortuga und Solavi, auch zwei Initiativen aus dem Stadtteil. Und da werden wir auch ein bisschen spielen und wir würden uns freuen, wenn ihr dazukommt. Und es gibt eine Kleidertauschparty außerdem.